Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Uli, eins will ich dir sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung.
So, die letzte Weihnachtsausgabe für dieses Jahr von Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung, hier bin ich, der meistens daneben liegt, aber wir haben dafür natürlich noch ein paar super Experten. Max Zielke, unser Weltklasse-Moderator, der neue Stern am Sky-Himmel ist da. Und der König von England, eigentlich ist er ja immer der König von Paderborn gewesen, als Stadionsprecher von Paderborn, hat nichts mit Hans Schäfer zu tun, übrigens einen der Helden von Bern von 1954. Nein, Timo Schäfers, du bist natürlich der Mann, der mit Liebe vorgestellt wird, ja, weil du der Mann bist, der auch die Zahlen immer im Griff hat. Da werden wir heute sicher die eine oder andere zum Rückblick natürlich nochmal präsentieren. Und dann gehen wir einfach direkt rein in, wohin gehen wir rein? Natürlich mit dem FC Bayern.
Chapeau.
Ja, auf dem kältesten Punkt in Europa, außer der Antarktis, das ist natürlich die Ostalb und der FC Heidenheim. Also da, wenn es zieht, so wie gestern Abend, dann zieht es richtig. Ich habe mich gewundert, dass sie nicht in Mumbuz gespielt haben, aber ich habe mir sagen lassen, kurz davor. Habt ihr auch gefroren?
Da ist es immer zügig, ne? Das muss man sagen. Und das Spiel war auch zügig durch. Also ich glaube, nach der 32. Minute, nach dem 2-0, war dann auch relativ klar, in welche Richtung dieses Spiel geht. Wenn man guckt, wer alles gefehlt hat. Ne? Also Nummer 2, Kimmich und Neuer, sind scheinbar ersetzbar, wenn es gegen Heidenheim geht. Das ist die schlechte Nachricht aus Bundesliga-Sicht. Also selbst wenn die Bayern ersatzgeschwächt kommen, wenn 4, 5 eigentliche Stammkräfte fehlen, dann ist das auch egal, dann ist das auch wurscht. Aber überrascht hat es mich jetzt zu eigentlich noch nicht mal 2%. Ich glaube, es reicht noch nicht mal für 1%.
Nein, weil die Bayern einfach so einen Lauf haben. Aber ich habe die Namen noch mal rausgeschrieben. Ihr müsst das einfach mal hören. Also ich weiß nicht, wer jetzt sagt, er hat alle gekannt und wo sie herkommen, der möge jetzt die Hand heben oder ansonsten für immer schweigen. Ja, also Lennart Karl, der 17-Jährige, das haben wir schon oft gehört, der ist ja mittlerweile Stammspieler. Aber dann war da noch David Daiba, 18, Kassian Kiala, 16 und Wisdom Mike, 17. Die haben übrigens alle gespielt, die sind eingewechselt worden, ja. Und auf der Bank saß noch Felipe Chavez, Dennis Offley und Javier Fernandez González. Ja, alle aus dem Jahrgang, wo man jetzt 18, 19 oder 17 Jahre alt ist. Also ich habe sie nicht gekannt, ich muss zugeben. Ja, also Felipe Chavez habe ich schon mal gehört, weil der hat irgendwie ein Ding gerissen für eine der U-Mannschaften. Aber sonst, die Bayern haben anscheinend noch mehr außer Lennart Karl zu bieten.
Also wenn wir nur nach Namen gehen, dann wird aus meiner Sicht Javier Fernandez González der Größte. Das wäre sehr verschenkt, wenn er keine Weltkarriere hinlegen würde bei diesem tollen Namen.
Der verpflichtet, ja.
Ist Abwehrspieler, aber der ist schon 19. Du hast ja wieder den Ältesten genommen.
Einer vom alten Eisen.
Das ist schon Wahnsinn, was die Bayern da zu bieten haben. Und ja, muss man sagen, seriös nach Hause gespielt. Ich habe ja immer gedacht, so die letzten Spiele, da haben sie sich ein bisschen schwer getan, dann irgendwie doch noch diesen letzten Biss zu entwickeln. Aber das gestern hat ja relativ cool ausgesehen. Oder habt ihr irgendwie...
Unser Podcast-Stürmer Stefan Schimmer, den wir hier schon mal in den Fokus genommen haben, der hatte die größten Chancen für Heidenheim. Aber natürlich kam da dann auch alles zusammen für eine Heidenheimer Mannschaft. Dass der Keeper dann auch so ein bisschen wackelig unterwegs war mit Dian Ramay, hilft natürlich auch nicht, wenn es gegen die Bayern klappen soll mit der Überraschung. Deswegen, glaube ich, waren die schon auch ganz froh, dass sie vor der Pause das Ding schon zugemacht haben. Weil ich hatte jetzt auch echt das Gefühl, Max Eberl sagt zwar, die Club-WM war ein Geschenk, aber sie war vor allem auch kräftezehrend. Und ich glaube, die sind alle jetzt echt froh, mal 2 Wochen Ruhe. Harry Kane, glaube ich, Richtung Karibik direkt abgedüst. ja, also es lief schon gut für die Bayern. Und Ramay hat geholfen.
Sehr schöner Torjubel von Michael Olise. Da hat er eine kleine Augenoperation sich machen lassen und hat dann gleich ein Tor geschossen. Und was hat er gemacht? Er hat sich schön die Augen gerieben. Also das war auch noch eine neue Variante des Torjubels. Und ansonsten ein überragender Weihnachtsmeister. Und ja, die Bayern können nur so weitermachen. Ich glaube, alle Fans sind zufrieden. Die müssen ja schon bald wieder ran. Am 4. Januar müssen sie überall oder dürfen sie zu den Fanclubs, da ist interne Weihnachtsfeier bei den Fanclubs, da schwärmen sie wieder aus und dann sind wir auch natürlich wieder bei Sky mit am Start für all diese Dinge. Was gab sonst noch? Los geht's, Jungs.
Was war denn da los?
Ich sag nix aus meiner persönlichen Sicht zu diesem Wochenende. Ich war in Stuttgart. Ich habe ein 0-0 gesehen. Andernorts gab es lange Zeit ein 0-0 und hinten raus dann noch ein 0-1.
Okay.
Wo war also, das? Was war da? Max, erzähl mal.
Im Rhein-Energie-Stadion. Das ist echt, ich kann euch das mal beschreiben. Das ist, natürlich sitzt man da, also wenn der Verein spielt, zu dem man selber hält, dann guckt man natürlich auch, wenn man jetzt beispielsweise in Stuttgart sitzt, die gegen Hoffenheim gespielt haben. Und man ist so zu 5% aufmerksam. Man denkt immer so alle 20 Minuten, ach, jetzt gucke ich mal kurz auf den Ticker, wie steht's denn? Und ich habe mich eigentlich schon drauf eingestellt, 2-0-0 gibt's. Klar, das eine ziehe ich, wo ich vor Ort bin, das andere wird dann der FC gestalten und dann geht's doch noch den Bach runter. Das tat mir dann ein bisschen leid. Hat mich auch gehemmt.
Der Trend ist jetzt nicht so der Kölner Freund, oder? Also 6 Spiele in Folge ohne Sieg, die sind jetzt, glaube ich, auch froh, dass Weihnachten ist. Pünktlich vor Weihnachten die schlechteste Platzierung dieser Saison mit Platz 11. Und Lukas Kwasniok, er sah modisch, ich würde mal sagen, interessant aus. Was sagt ihr, der Weihnachtspulli?
Ich weiß, was ich mir selber zu Weihnachten schenke.
Ich habe auch schon im Fanshop nachgeguckt. Ich habe ihn nicht direkt gefunden, aber ich wollte ihn dir eigentlich schon präsentieren und gucken, ob der bis Weihnachten noch da ist. Weil der hatte schon richtig was mit dem Geißbock. Aber, weswegen ich es anspreche, ich finde es interessant, wir haben bei der ganzen Trikotnummer von Lukas Kwasniok drüber gesprochen, dass das gefeiert wird, weil sie erfolgreich waren am Anfang der Saison. Und dann gestern die Kollegen vom Doppelpass haben ja gute 5 Minuten über einen Pulli diskutiert von Lukas Kwasniok und ob das denn sinnvoll sei oder nicht und ob die Mannschaft das ernst nehmen könne. Ja, da sind wir genau bei dem Thema, wo wir wieder sehen, im Erfolg darfst du alles machen, wenn es dann nicht läuft, dann wird plötzlich auch deine Pulliwahl hinterfragt. Ja, ich weiß nicht, wo ihr da auf der Skala steht.
Also ich muss sagen, wenn sie so spielen würden, wie der Pulli aussieht, dann wären sie mindestens Europa League. Von daher, also Ich weiß, was du meinst. Ich kann mir auch vorstellen, was die Kollegen da am Sonntag im Doppelpass meinten. Natürlich, wenn du wie er super in diese Saison reinstartest und dich vorm ersten Spiel präsentierst im Trikot und dann gewinnst du das erste Spiel, dann ist es natürlich eine wunderbare Geschichte, die du da drum spinnen kannst, die du erzählen kannst. Und die Welle hat er ja auch geritten. Irgendwann hat er dann, glaube ich, selber gesagt, okay, vielleicht lenkt es ein bisschen zu sehr den Fokus auf falsche Sachen, hat das dann gelassen. Dann stand er im Hoodie da, beispielsweise gegen Bremen. Da war ich im Stadion. Zum Interview kam er dann aber wieder mit dem Trikot raus. Obwohl es jetzt nicht wärmer geworden ist, hinten raus, so gegen 18:30. Habe ich dir schon erzählt?
Nee, erzählt.
Okay. Er stand im Hoodie das Spiel über da. Beim Interview kam er dann mit dem Trikot raus. Und dann habe ich ihn gefragt, ist das Glückstrikot eigentlich dann unterm Hoodie? Und dann hat er uns erzählt, ich glaube, das hat es nicht ins Fernsehen geschafft, warum auch immer. Nein, unterm Hoodie trage ich nichts. Also das Trikot, das liegt wohl immer in der Kabine irgendwo parat und je nachdem, wie er sich dann fühlt, zieht das noch an oder eben nicht. Jetzt im Falle dieses Pullis, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist natürlich auch so ein Marketing-Gag, ne? Vielleicht also wurde ihm auch nahegelegt vom Club, von der Marketingabteilung. Du scheinst ja nicht abgeneigt zu sein, obenrum auch mal was Interessantes anzuziehen. Wir hätten da was und vielleicht wird es ja zum Verkaufsschlager. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt einen negativen, aber auch keinen positiven
Wisst ihr, wie ich diese Ausdruck Diskussion hat? Finde? Diese Diskussion ist absolut super kleingeistig. Also die größte deutsche Kleingeistigkeit, die ich mir vorstellen kann. Wir reden über einen Pulli, den der anhat, der eigentlich ein hochsympathischer Kerl ist, der ab und zu einen raushaut. Und dann regen wir uns über sowas auf. Also diese Diskussion finde ich, also okay. Kleingeistigkeit kennt in Deutschland keine Grenzen, würde ich sagen. Lukas, zieh das Ding wieder an. Und ich habe gehört, irgendwo ist der Weihnachtspulli schon ausverkauft. Das könnte der Geißbock-Pulli übrigens sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, obwohl man das ja irgendwie gar nicht erkennen kann, weil dieser schwarzer Geißbock auf schwarzem Untergrund war irgendwie zumindest optisch, habe ich das nicht so genau erkennen können. Also da fand ich Patrick Helmes mit seinem Reindeer bei uns in der Sendung.
Der war auch nicht schlecht.
Bei alle Spiele, alle Tore fand ich schon sehr geil.
Der SCP-Weihnachtspulli, der ist schon vergriffen, habe ich gehört, Timo. Wie viele Exemplare hast du bestellt?
Nele Orzig ist da ja auch große Werbeträgerin, unsere Moderatorin von Sky, die verlost da auch immer ein. Ja, unser SCP, natürlich. Die haben auch das große Weihnachtssingen veranstaltet. Das ist ja mittlerweile auch ein Trend, glaube ich, in fast jedem Stadion geworden. War aber auch in Paderborn ausverkauft, finde ich immer ein schönes Ritual. Aber ja, der SC Paderborn, es waren Höhen und Tiefen an diesem Wochenende, brauchen wir nicht zu tief reingehen. Aber sie sind zumindest mal noch in Lauerstellung, wenn es jetzt ins neue Jahr reingeht. Das nehme ich mal positiv mit als kleinen Ausflug in Liga 2. In die zweite Liga kommen wir später ja auch noch. Können wir schon mal ein bisschen teasen, weil wir haben ja auch uns schon mal Gedanken gemacht, Mannschaft des Jahres, Spieler des Jahres. Das dürfte noch große Diskussionen geben, aber da werden wir auch in Liga 2 nochmal vorbeischauen.
Ich weiß ganz genau, also ich habe so im Urin, wen Uli da wählt. Es würde mich, also...
Ha, 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 ha. Weil ich es euch geschrieben habe. Sonst ist das überhaupt nicht ausreichend.
Ich wusste es aber vorher auch schon. Ich hätte es in den Umschlag stecken, schon vor 18 Wochen, ich hätte genau gewusst, wen du nimmst. Okay. Ganz kurz, erste Liga fliegen wir drüber, wir haben noch einiges vor, wir machen natürlich noch unseren kleinen Jahresrückblick, deswegen kurz diesen 15. Spieltag nochmal abschließen. Also Leverkusen gewinnt 3-1 in Leipzig, obwohl sie 4 Afrika-Cup-Fahrer vermissen, das lag jetzt auch nicht unbedingt in der Luft. Und das Spiel des Wochenendes, es war das drin, was drauf stand. Wolfsburg gegen Freiburg. Pečinović macht 3 Tore und es reicht nicht für die Wölfe zum Sieg. Und Julian Schuster war danach hoch emotional. Habt ihr das gesehen?
Ja, den hat es ja richtig rausgerissen aus dem Sessel. Ja, und hat also, ja, ich weiß nicht, war schon die erste Champions League irgendwie Teilnahme, die er da gefeiert hat. Aber ich glaube, ja, die Freiburger sind ja auch so ein bisschen unter den Radar gelaufen, weil es plötzlich nicht mehr so lief, wie sie sich vorgestellt haben und dann so ein Ding da abzuliefern. Aber eins muss man natürlich sagen, seit Daniel Bauer da Trainer ist bei den Wolfsburgern, spielen die richtig schön Fußball, dass man sich freuen kann. Also so ein geiles Spiel habe ich ja selten gesehen. 3 Tore, Pečinović übrigens. Ein Augsburger, der hat bei Bayern angefangen, dann ging er nach Augsburg für die Jugendausbildung und dann haben sie es nicht erkannt. Und jetzt schießt er 3 Tore, hat er allerdings auch noch nie gemacht. Also muss man sagen, Hut ab vor Daniel Bauer und dem VfL.
Stell dir vor, Timo, du machst 3 Tore, dein erster Dreierpack und dann verlierst du mit einem.
Ja, also es gibt dann 2 Arten von Stürmern. Die einen sagen, warum, war doch ein guter Tag. Und die anderen sagen, zumindest mal im Interview, ja, ich hätte lieber nur ein Tor geschossen und dafür hätten wir gewonnen. Ja, ist schon hart. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand freut man sich.
Muss man also, im Interview, wenn du 3 Tore machst, 4-3 verlierst und dann musst du natürlich hinstellen und sagen, ja, blöd, aber...
Zu 100%
lügst du da. Weiß ich nicht, ob ich mich dann freuen könnte oder ob ich dann mir die Frage stellen würde, was habe ich dem Fußballgott eigentlich getan?
Ich glaube, ich wäre wirklich Typ, freuen ohne Ende. Da wird sogar, müsste einer die Musikbox in der Kabine nachher ausmachen, denke ich. Also ein Dreierpack in der Bundesliga. Ja, man wird es verstecken, aber ich glaube, wenn man ihn jetzt heute fragen würde, wird man sagen, schlecht war der Tag nicht.
Also Timo ist der Typ, Polonaise alleine durch die Kabine. Ja, genau. Beim 3-4, aber Hauptsache ich habe einen Dreierpack.
Weil wenn Josh Kimmich dein Kapitän wäre, dann würde der dir wahrscheinlich was erzählen. Ja, könnte sein.
Ja, ja, ja.
Was im Umkehrschluss heißt, in Wolfsburg kannst du es machen.
Ja, wahrscheinlich ja.
Sehr gut.
Aber die Polonaise könnte Uli jetzt auch anstimmen, weil auch das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil es gerade thematisch passt. Wir hatten ja die Glaskugel. Und wir können schon mal den Rückblick machen auf das vergangene Wochenende. Und der Glaskugelmann der Woche für Uli Köhler war Daniel Bauer. Jetzt hat er zwar verloren, aber er wurde noch vor Anpfiff zum Cheftrainer befördert. Und wenn ich mir unsere beiden angucke mit Kade und mit Undav, Max, würde ich sagen, Uli Köhler, Glückwunsch. Los geht's,
ja, Polonaise. Doch. Ja, doch. Es ist Weihnachten. Uli, den, ausnahmsweise gönne ich dir den mal. Das ist okay.
Und ja, vor allem gehen wir dann alle mit 4 Punkten ins neue Jahr. Also dann ist es wirklich 4-4-4. Mehr können wir nicht verlangen.
Wir haben das Kopf-an-Kopf-Rennen, was der Bundesliga fehlt. Also deshalb Podcast hören. Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Aber ja, habe ich ja wieder brilliert. Ja, okay, war nicht so schwer, muss man natürlich dazu sagen. Aber dann liefern die noch ein Spektakelspiel ab. Also auch das gehört zum guten Trainer dazu. Ich bin gespannt, wie der weitermacht. Der muss ja seine Trainerlizenz noch fertig machen. Hat noch nicht die finale Genehmigung, aber das wird er schon hinkriegen, glaube ich. In Wolfsburg gibt's ja sonst nicht so viel zu tun. Da hat man Zeit für solche Sachen.
Das stimmt.
Okay, Jungs. Ja, Max, also du, VfB Hoffenheim, was war los mit deinem VfB?
Ja, ich war echt erstaunt, weil alle Menschen, mit denen ich vorher geredet habe, inklusive beider Trainer, die waren so richtig heiß auf dieses Spiel. Sebastian Hoeneß hat vorher gesagt, das ist jetzt genau das Spiel, was wir brauchen. Und ich dachte, die lassen es beide nochmal krachen zum Jahresabschluss. Beim VfB war es ja war's das super Jahr. Die TSG hat sich wieder super gefangen. Also eigentlich standen die Zeichen auf Attacke bei beiden. Und dann war es irgendwie eine komplette Fehlzündung. Undav, der dann in der Nachspielzeit noch das vermeintliche 1-0 macht, war dann aber eine Abseitsstellung. Dass aber gerade das nach einem Standard, nach einem Freistoß passiert, war dann irgendwie auch wenig überraschend. Aus dem Spiel raus ging nix. Und hättet ihr mich vorher gefragt, wird es eher ein 5-5 oder ein 0-0, hätte ich gesagt, das wird ein 5-5, weil 0-0 halte ich für ausgeschlossen. Und so Essig. Aber für beide hast du auch danach gemerkt, überwiegt auf jeden Fall das, was in den letzten Monaten war, rund um diese beiden Vereine. Beim VfB kannst du es, glaube ich, aufs ganze Kalenderjahr beziehen. Kommen wir vielleicht später noch zu. Ich will nicht unserem Jahresrückblick vorgreifen, aber ja, also dass das 0-0 wird, ja. Wer das auf dem Bingo-Schein hatte, bei dem hat's gerasselt, anders als in der MHP-Arena.
Blaulicht an.
Ja, das macht der Verfolger, Dortmund, Gladbach noch reinhauen. Ja, das muss man natürlich schon. Die sind jetzt Zweiter, die Dortmunder. Wissen zwischendrin möglicherweise nicht ganz warum, aber sie sind es. Sie haben es irgendwie geschafft. Und ja, das Spiel dagegen Gladbach war natürlich jetzt auch nicht so, dass es einem vom Hocker gehauen hat, muss man natürlich so sagen.
Adeyemi hat es auch nicht gefallen.
Und Loredana auch nicht übrigens.
Das ist fast noch
sind
dramatischer.
Sind die irre oder was? Das ist, da denke ich mir doch, geht's noch irgendwie?
Also langsam, ich will jetzt hier vor Weihnachten irgendwie keine miese Stimmung verbreiten, aber so langsam habe ich das Gefühl, dass Mannschaft und Trainer nicht so wirklich viben. Leute, Uli sagt.
Ja, genau. The vibe. Ja, vorne musst du sagen. Ja, aber Loredana, dass die lieber in London leben würde, ist ja okay. Und dass es jetzt wo immer am Phoenixsee vielleicht nicht ganz so geil ist, ist ja nachvollziehbar. Aber was macht
das? Das ist schon mal jetzt eine Info, die mir fehlte. Danke, Uli. Ich wusste nicht, dass Loredana lieber in London leben würde. Du kennst sie ja wirklich aus.
Ja. Würde ich lieber auch, oder? Also ganz ehrlich, ja. Also wenn du die Chance
objektiv
hast, in London zu leben oder in Dortmund.
Schwer in Kräften.
Also ich als Münchner kann man das auch wirklich schwer in Kräften. Nein, aber darum, also der ist ja irre. Jetzt hat er auch noch echt ein Scheißspiel hingelegt, wie Land auf Land abzuhören war. Da musste er erst recht ruhig sein, ja. Und dann dich noch aufregen. Also ich weiß nicht, was das soll. Ist das? Das ist ja, hat er so irgendwie so ein Poser-Gen, so ich, der arme Adeyemi, oder? Ich, der arme Adeyemi, will aber jetzt schleunigst weg, verkauft mich bitte irgendwo hin. Also,
ja, da ist ja inzwischen schon ein Muster zu erkennen. Also Schlotterbeck, der öffentlich im Interview so die Mannschaft ein bisschen anzählt und die Einwechselspieler auseinandernimmt, dann Girassi, der auch bedröppelt ist über seine Auswechslung. Ich glaube, den Handschlag verweigert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Gegen Leverkusen,
jetzt, ja. Ja, jetzt Adeyemi, der da aus der Reihe tanzt. Irgendwie hat man das Gefühl, dass mehr und mehr Spieler denken, ich kann hier machen, was ich will.
Die Frage, die ich mir stelle, ist dann, ist das vielleicht der Vibe zwischen Mannschaft und Trainer oder Vibe zwischen Mannschaft und Mannschaft? Das konnte man bei Nico Schlotterbeck ja auch schon denken, als er es angesprochen hat. Ich finde, dieses Spiel gegen Gladbach fasst eigentlich Borussia Dortmund im letzten halben Jahr perfekt zusammen. Weil, wenn wir auf die Zahlen mal wieder schauen, die sind seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen, haben davon 5 Spiele gewonnen. Also im Prinzip ist alles wunderbar. Natürlich marschieren die Bayern vorne weg, aber das musst du nun mal einpreisen. Aber an sich ist alles in Ordnung. In der Champions League bist du auch okay auf Kurs. Da tat dieses Bodø/Glimt-Ding schon weh und trotzdem auch alles im Rahmen. Und eigentlich müsstest du denken, bei Borussia Dortmund ist die Welt in Ordnung. Aber dann wird plötzlich wieder Adeyemi ausgewechselt und flippt völlig aus. Seine Frau macht eine Instagram-Story, wie kannst du, Bruder, wie kannst du Adeyemi runternehmen? Ja, hilft natürlich auch alles irgendwo nicht. Und deswegen fasst es das so gut zusammen, weil ich für die Zahlen unter Niko Kovac, dabei bleibe ich auch, die sind gut.
Ja.
Der Spielstil ist ausbaufähig wahrscheinlich aus Dortmunder Sicht. Da sieht man auch wieder, dass irgendwann ab irgendeinem Niveau nicht mehr nur Zahlen zählen, sondern auch die Art und Weise. Und Borussia Dortmund wirkt wirklich so, als wären die Tabellenplatz 9 und müssten irgendwie kämpfen um die Champions League. Die sind eigentlich auf Kurs, aber ja, boah, ich finde es auch ganz, ganz anstrengend, denen zuzugucken, leider.
Ja, Julian Brandt hat ja seine eigene Aussage dem Spielstil gegenüber, den er jetzt nicht als seinen persönlichen Favoriten benennen würde, versucht zu relativieren. Glaube ich ihm auch, dass das vielleicht ein bisschen so ausgelegt worden ist, wie er das gar nicht meinte, aber irgendwie hat man das Gefühl, der Trainer, der ja eigentlich auch manchmal so auf den Tisch hauen müsste, vor dem die Mannschaft hier und da auch ein bisschen ehrfürchtig sein sollte, das nicht so richtig moderiert bekommt. Und dann muss er immer auf irgendwelchen Pressekonferenzen erst Gyrassi in Schutz nehmen, dann Schlotterbeck. Adeyemi hat er jetzt nicht in Schutz genommen. Vielleicht war das auch erstmal so sein Move, aus der Deckung zu kommen. Hat er das Kind beim Namen genannt, hat gesagt, das war einfach eine Nichtleistung. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn du so spielst, wirst du halt ausgewechselt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob so der mannschaftliche Respekt gegenüber Bruder Nico fehlt.
Also, es ist ja auch nicht nur die Mannschaft, sondern es ist ja auch auf der Führungsetage dann, wenn wir uns an Matthias Sammer bei uns bei Sky erinnern, der da, ohne Namen zu nennen, auch Führungspersönlichkeiten angezählt hat. Es zieht sich ja durch den ganzen Verein. Und ich finde, das sieht man dann am Ende in der Auswechslung Adeyemi, das sieht man in der Stimmung, die beim BVB herrscht. Es wirkt für mich so, als müsste da fast im Winter was passieren, auf welchen Ebenen auch immer. Jetzt eher nicht auf der Trainerposition, das wäre schon sehr extrem, aber zumindest mal auf dieser Ebene ein drüber, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das weiter so gut geht, wenn jetzt der externe Berater auf einmal schon Leute anzählt. Ja, dann sind wir natürlich
ohne
an dem
Grund.
Punkt. Matthias Sammer macht das aber auch nicht von sich aus, davon bin ich überzeugt. Also Matthias Sammer setzt sich nicht hin und sagt, ich möchte irgendwen anzählen, um vielleicht an irgendeinem Stuhl zu sägen. Weil warum? Matthias Sammer will selber nicht in die Verantwortung. Matthias Sammer ist als Berater froh. Und was machst du als Berater öffentlich? Du sprichst ja im Normalfall für jemanden aus dem Vorstandsbereich. Da ist dann die Frage, wer gegen wen? Aber es ist halt ein Gegeneinander zu erkennen, kein Miteinander. Und das finde ich aus Dortmunder Sicht zumindest mal schwierig. Und es ist vorsichtig formuliert.
Ja, man muss ja dann immer wieder rätseln, ja, wen kann er gemeint haben? Seinen alten Kumpel Lars Ricken wahrscheinlich eher nicht, Aki Watzke sowieso nicht, weil der hat ihm den Vertrag gegeben. Carsten Kramer macht einen super Job im Hintergrund, den kann er auch nicht gemeint haben. Ah, wer bleibt denn übrig? Oh, möglicherweise Sebastian Kehl. Ja, also was soll das eigentlich? Ja, und der war auch angefressen natürlich. Muss dann wieder so ein Adeyemi-Ding irgendwie kommentieren, was er ja auch ganz klar gemacht hat. Also ich verstehe es nicht und ich bin bei euch. Ich bin auch jetzt kein Freund von Niko Kovac Fußball, aber was der aus dem BVB gemacht hat, die da viel schlimmer rumgetorkelt sind jetzt ein paar Jahre und nichts auf die Spur gebracht haben oder nicht genügend für die Ansprüche des BVB, sagen wir mal. Da muss man sagen, Chapeau, da müssen sie halt jetzt erstmal so Fußball spielen und dann kann Julian Brandt ja mal einfach ein paar Pirouetten drehen im Mittelkreis und dann werden wir schauen, ob es genauso erfolgreich ist. Ja, also ja, wird interessant werden. Neues Jahr, interessantes Jahr für unseren BVB.
Chapeau.
Und jetzt blicken wir zurück. 2025, der große Uli, du hast gar keine Ahnung, Jahresrückblick. Wir haben uns überlegt, jeder muss einen Spieler und einen Verein mitbringen, den wir jetzt hier adeln. zum Spieler des Jahres, Verein des Jahres. Und wir fangen mal völlig erwartbar an mit dir, Uli.
Wieso? Es wird doch immer von hinten nach vorn, der Wichtigste wird doch immer als Letztes genannt. Aber wir können auch gerne von oben nach unten zählen, wenn ihr wollt. Ja, ist ja richtig so.
Ja, komm,
so.
Machen wir ja, top down.
Natürlich, wir machen von top down.
Tu es.
Mein Mann ist natürlich Harry Kane und der FC Bayern.
Oh,
das
was?
Hat, ja, das, und, du, Max, du darfst nicht so eindimensional denken. Du musst einfach ja, ganz die Weiten deiner ganzen Birne nutzen, um, ja, schau, der Hund wundert sich jetzt auch schon, was eigentlich los ist, ja, also auch er ist
kommt gerade mein
angezogen.
Hund ins Bild, ja.
Ja, ist doch wunderbar, verstehe ich, ja, ist auch verwundert, ist, was ist los mit meinem Max, was hat er denn, ja, warum basht er denn so? Ich kann es euch sagen, weil der FC Bayern sein Spiel noch einmal perfektioniert hat zu einem der besten Vereine in Europa. Das war lange, lange Jahre nicht mehr so. Das hat er geschafft mit Vincent Kompany. Sie haben eine neue Art zu spielen perfektioniert, das im letzten Jahr noch nicht so war. Und der Protagonist dabei war Harry Kane. Da sagt jeder, ja, Harry Kane kann ich immer nehmen. Ja, aber die neue Rolle von Harry Kane, der ist noch mal besser geworden. Der war schon immer gut. Ja, ist bei Bayern viel besser geworden, als er in Tottenham von den Quoten gespielt hat und hat jetzt nochmal sein Spiel so perfektioniert, dass er noch ein besserer Fußballer geworden ist, zusammen mit der Hilfe von Vincent Kompany. Und das finde ich ja, wenn du eine Gurke bist und dann irgendwo ins Mittelfeld aufsteigst, ist schön. Ja, das ist auch ein großer Aufstieg. Aber wenn du schon der Beste der Welt bist und noch besser wirst, das sind die wahren Prozente, die am Ende zählen. Und deshalb meine Wahl, ihr Schnarcher.
Also nach dem Statement würde ich am liebsten auch einfach sagen, für mich Harry Kane und der FC Bayern. Besser kannst du es nicht
gut
machen.
Ja, so ist es. So, das wünsche ich mir, bitte. Ja, genau. Ja, Follower ja, brauchen wir.
Hätten wir das hinter uns. Ja? Unrecht geben kann ich dir nicht. Recht
das
geben will ich
gar
dir
nicht.
Ja. Nein, es stimmt vieles von dem, was du gesagt hast. Und was bewundernswert ist, die niemals aufhörende Lust, sich irgendwie noch weiter zu entwickeln und besser zu werden. Und wenn das Geile ist, letzte Woche hatten wir es im Programm. Es gab nach dem 14. Spieltag einen, der besser war als Harry Kane in der Geschichte der Bundesliga. Und das war Harry Kane zu diesem Zeitpunkt, Vergleichszeitpunkt, 14. Spieltag. Und ja, das muss man echt hervorheben, dass du nicht sagst, hey, wir sind Erster, wir werden Meister, lass uns mal einen Gang zurückschalten und wir konzentrieren uns jetzt auf Champions League und Pokal, der hier und da noch reinsegelt, sondern dieser, man sagt doch, intrinsischer Antrieb dieser Mannschaft, von innen heraus
ja,
zu sagen, okay,
schön,
wir sind die Besten, aber wie viel geht eigentlich noch nach oben? Das immer wieder zu sehen und bewiesen zu bekommen, das finde ich top. Wir haben jetzt gerade über Dortmund gesprochen, die
Max,
sind Zweiter.
Max.
Sind aber in einer ganz anderen, ja.
Mit intrinsisch hast du die Jahreswertung gewonnen des besten Fremdworts. Ja?
Yes.
Und der Erklärung.
Yes.
Das Fremdwort des Jahres.
Dann kann ich ChatGPT jetzt wieder zumachen. Nur noch, um den Satz zu Ende zu bringen, Dortmund auf Platz 2, andere Galaxie, was die imstande sind zu leisten. Von daher Hut ab und trotzdem habe ich irgendwie die Hoffnung, dass nicht die Bayern schlechter werden, sondern die anderen einfach näher an das Niveau rankommen. Die Fantasie für 2026, die fange ich jetzt an zu sammeln.
Sehr schön. Kannst meine Restfantasie haben, weil mir fehlt sie ansonsten.
Ja, du hast dir ehrlich, ja, so viel Gedanken hast du jetzt nicht gemacht, sind wir ehrlich. Also Bayern und Harry Kane. Warte mal auf meine zwei Banger.
Ja, aber Timo, jetzt bist du erstmal dran. Er hat schon recht. Ich muss auch, wenn wir jetzt wirklich einen Jahresrückblick machen, dank Uli war ich im Stadion bei Bayern gegen Dortmund in diesem Jahr, in dieser Saison. Und was Harry Kane da für ein Spiel gezeigt hat, als Sechser teilweise unterwegs gewesen. Er ist der Beste, er ist der beste Torschütze, aber er läuft dann auch am meisten, er arbeitet am meisten. Und deswegen, ja Uli, ich bleib bei dir, mich hast du überzeugt. Ich hätte es auch vorher nicht gedacht, ich habe es ein bisschen belächelt, als ich es gelesen habe. Mittlerweile, ich zitiere dich jetzt mal, Chapeau.
Aber wir haben gesagt top-down, das heißt, Timo, jetzt bist du dran.
Oh, goldene Mitte. Ja, da bin ich gespannt. Da gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen was zu diskutieren. Ich fange mal an mit meiner Mannschaft des Jahres. Ist für mich der FC Schalke 04. Zweite Liga haben wir angekündigt, dass sie nochmal vorkommen wird, weil ich diese Entwicklung so unfassbar finde. In der Rückrunde vergangener Saison wurden die verabschiedet in die Sommerpause mit einem Plakat: Schöne Sommerpause, ihr Versager. Da lag dieser Verein komplett am Boden. Die waren froh, dass sie nicht abgestürzt sind in die dritte Liga. Dann kommt Miron Muslic. Es kommt ein Transferfenster, wo jetzt gar nicht der komplette Kader umgeschmissen wird. Also wir gucken ja jetzt nicht auf diese Schalker Mannschaft und denken, ja, die haben einmal feucht durchgewischt und es sind jetzt halt einfach neue Spieler, sondern das Gerüst ist einfach immer noch das gleiche. Muslic hat Jungs aus der knappen Schmiede einbauen müssen, was sie sowieso auf Schalke lieben. Und jetzt gehen die wirklich als Erster in die Winterpause und na, ob das mit dem Aufstieg klappt, wenn wir schon einen kleinen Ausblick wagen. Ich habe noch immer so ein bisschen meine Zweifel. Jetzt haben sie zum Abschluss gegen Braunschweig verloren. Der Fußball ist teilweise ja nicht der allerattraktivste, aber über weite Strecken erfolgreich. Und eine Top-Defensive, die beste Defensive in Deutschland von den Zahlen her. Deswegen der FC Schalke für mich meine Mannschaft und meine Geschichte des Jahres.
Natürlich, also da muss man sagen, im Stollen gehen sie aufs Spielfeld und dort arbeiten sie weiter, als wären sie unter Tage. Das ist natürlich A, die Schalker Mentalität, deshalb kommt das, glaube ich, auch so gut an. Da können sich das Publikum kann sich da gut auch damit identifizieren, ja, die Schalke muss kein Fußball wie der FC Bayern spielen oder wie Elversberg zum Beispiel. Nein, die müssen einfach ihren Malocher-Fußball spielen. Und Miron Muslic, wir haben ihn ja schon gelobt, genügend fast. Aber jetzt hat ihn leider auch unser Podcast-Fluch getroffen. Auch du hast ihn ausgewählt und schon geht nichts mehr. Max hatte schon auch seinen Podcast-Fluch über den FC irgendwie verteilt, weil man alle so geil fand. Ja, also müssen wir schauen. Jetzt stürzt dann in der Rückrunde Harry Kane und Bayern ab. Alles gut.
Boah, da wäre ich gespannt. Aber Timo, ich gebe dir recht, absolut vertretbare Wahl, die du da getroffen hast.
Nein, muss sein. Das ist ja wie der HSV, der gedacht hat, nach einem Jahr steigen wir wieder auf oder nach zweien. Und dann hat es 7 Jahre gedauert. Also kann nur sagen, Schalke, bitte weiter so. Die Bundesliga braucht solche Stadien.
Ich habe bei Max schon so einen kleinen Unterton gehört gerade eben, dass die Schalker Wahl vertretbar sei. Mein Spieler des Jahres ist Kylian Mbappé. Da wird jetzt der ein oder andere zusammenzucken. Ich sehe bei Max schon ein sehr deutliches Kopfschütteln. Aber lasst mich auch kurz den Fall erklären. Vielleicht überzeuge ich euch, wie Uli das gemacht hat. Kylian Mbappé in diesem Kalenderjahr 59 Tore gemacht für Real Madrid. Ist damit gleichgezogen mit Cristiano Ronaldo. Und dass das einer der größten aller Zeiten ist, glaube ich, da wird mir keiner von euch widersprechen. Wir sind also auf einem Niveau von den Zahlen her, was Messi, Ronaldo geschafft haben. In La Liga, in einer Liga, in der eben die Mannschaft nicht so vorweg marschiert. Ich will die Zahlen von Harry Kane gar nicht kleinreden, aber es ist einfach ein Unterschied, ob du es bei Real Madrid machst, wo es einfach kompetitiver ist an der Spitze, oder beim FC Bayern. Finde ich, zumindest mal in der Liga. Deswegen finde ich auch diese 59 Tore sehr, sehr beeindruckend. Europas Torjäger des Jahres geworden im Sommer. Natürlich fehlen ihm die Titel. Das ist so. Also er hat mit Real Madrid keine großen Titel gewonnen. Aber bei Kylian Mbappé finde ich beeindruckend, dass er in diesem schwierigen Umfeld Real Madrid Woche für Woche liefert. Was haben wir nicht alles diskutiert? Auch Xabi Alonso steht in der Kritik. Man weiß nicht genau, geht's weiter oder geht's nicht weiter. Es ist ein Ego-Problem nach dem nächsten. Und der Einzige, der immer da ist, der immer trifft, der mittlerweile auch arbeitet übrigens, ich denke an den Klassiko in der Hinrunde zurück, ist Kylian Mbappé. Der hat sein Spiel nochmal verändert, der hat auch gegen den Ball gearbeitet. Und in Madrid ist die Medienlandschaft sowas von brutal. Da ist jeden Tag eine neue Geschichte und noch neue Gerüchte. War irgendwann phasenweise so, dass er aufgrund von mentalen Problemen auch nicht zur Nationalmannschaft reisen konnte oder wollte. Also es war einfach alles zu viel. Und das in dieser ganzen Gemengelage dann trotzdem Woche für Woche abzuliefern, so viele Tore zu schießen, finde ich einfach langsam beeindruckend.
So. Redezeit beendet. Ausgelaufen.
Max. Was mich ganz kurz noch, ein dazu. Warum, wenn er ja von den Zahlen her auf einem Niveau mit Ronaldo und Messi ist, warum ist er in der Wahrnehmung so weit weg von den beiden?
Ja, ich glaube, am Ende fehlen ihm natürlich irgendwo die Titel. Ne? Also wenn er jetzt die Champions League wieder gewonnen hätte im Sommer und noch die spanische Meisterschaft und so, dann wäre es so. Ich finde, bei ihm liegt es ja alles schon so ein bisschen zurück. Der ist erst 27. Seine Prime-Zeit war ja gefühlt 2018, als er Weltmeister geworden ist. Da war er noch ein Teenager, so vom Gefühl her. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema. Cristiano Ronaldo, wie oft die Champions League gewonnen? 4-5 Mal mit Real Madrid. Dann hast du eine andere Wahrnehmung. Und er ist gerade bei einem Real Madrid, ich habe es gerade kurz skizziert, Uli, wo es einfach aktuell sehr, sehr schwierig ist. Und ich finde die Geschichte einfach beeindruckend. Einer, der Woche für Woche liefert, trotz dieser ganzen Umstände, finde ich, muss man auch mal erwähnen, weil er wird einfach viel kritisiert, weil er so gut ist, dass es schon normal wirkt, dass er jede Woche trifft.
Also ich finde ihn super geilen Spieler, absolut richtige Wahl. Und man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, wenn du Vini Junior an deiner Seite hast und trotzdem so gut spielen kannst. Also ich glaube, deshalb ist er auch von Xavi Alonso, sein bester Freund ist sicher Kylian Mbappé. Und der andere, ich habe das Gefühl, der wird nicht mehr lange da sein. Vielleicht schon im Winter, wenn sich Alonso da durchsetzt. Und deshalb, was ist das für ein geiler Kicker? Ich habe den ja öfter schon live gesehen, unter anderem beim WM-Finale in Katar. Hey, was hat der da für ein Spiel gemacht? 3 Tore geschossen, hat am Ende nicht gelangt, aber das ist einfach ein Fußballer, den mag man. Und er hat auch was in der Birne, das darf man nicht vergessen, ja.
Ganz kurzer Ausflug da, weil es einfach interessant ist zum Thema Vini Junior. Der wurde jetzt im letzten Spiel übrigens auch mit Buhrufen und mit Pfiffen von den Real-Fans verabschiedet. Also ich gehe da auch in die Richtung von Uli. Den sehen wir vielleicht schon im Januar gar nicht mehr im Bernabeu.
Ja, muss dann in die Saudi-League fahren.
Jetzt habt ihr zwei absolute Geheimtipps hier rausgehauen. Ja. Harry Kane so, und Kylian Mbappé, ihr zwei Experten.
So sind wir.
Ja. Ja.
Bei uns bleibt nichts im Verborgenen. 2 Minuten
Google-Recherche gegönnt. Wir sind eigentlich die besten Fußballer der Welt. Ich weiß, wie der Podcast heißt. Den Teil, den haben wir jetzt mit euch beiden erledigt. Jetzt wird's ein bisschen tiefgründiger.
Sophisticated, unser Maxi.
Also, mein Mann des Jahres 2025, der hat übrigens noch gespielt in dem Spiel, Timo, was du eben zitiert hast, wo die Schalker Versager in einen schönen Sommer verabschiedet worden sind. Aber nicht auf Schalker Seiten, sondern bei den Gästen. Bei der SV Elversberg. Und jetzt spielt er bei Hoffenheim. Es ist Fisnik Aslani, der ein Wahnsinnsjahr hinter sich hat. Einen, wie man so schön sagt, kometenhaften Aufstieg, wie es heute gar nicht mehr so, so üblich oder so häufig ist. Von der zweiten Liga, vom No-Name, ab in die Bundesliga, ansatzlos da weitergemacht hat, wo er aufgehört hat in Elversberg. In der Elversberger Saison hat er 19 Tore beigesteuert. Wie die geendet ist, das wissen wir haarscharf. Mit einem Tor, was fehlte, in der Relegation gescheitert. Sonst würde er heute gegen seinen Ex-Verein in der ersten Liga spielen. Dann zurück zu seinem verleihenden Verein, zu Hoffenheim, wo ich mir auch dachte, oh, okay, bin ich mal gespannt, wie viel auch die TSG, die ja schon damals in der Krise steckte, auf diesen Jungen setzt. Sie haben genau das Richtige gemacht, haben gesagt, du bist jetzt unser Mann, du bist ein Gesicht der Zukunft. Ob er das bleiben wird, können wir gleich diskutieren. Ich glaube nicht, dass die TSG ihn halten kann. Jetzt steht er bei 7 Toren in der laufenden Saison und was ich am schönsten finde, ist die Art und Weise, wie er sich so gibt. Er denkt nicht viel nach drüber, wie jubel ich, wie soll mein Instagram-Account aussehen. Da war ich zufällig in Elversberg nochmal zu Gast bei seinem Ex-Club. Ich glaube, die Geschichte habe ich hier schon mal erzählt. Ja. Und über die Pressesprecherin der Elversberger habe ich dann gefragt, du, ich habe gesehen, der Fisnik ist im Stadion, sitzt hier auf der Tribüne. Meinst du, der würde nach dem Spiel nochmal zum Interview kommen? Und ich habe da die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, dass er das macht, so bei 10% gesehen. Und dann hat sie gesagt, wie es halt in Elversberg noch so ist, ja, ich schreibe ihm mal bei WhatsApp. Und 5 Minuten später hat er geantwortet, ja, klar, ich komme gerne vorbei, wann soll ich denn wo sein? Und dann stand er da, die Elversberger haben 2-2 gespielt, glaube ich, gegen Dresden. Und du hast gesehen in seinen Augen, er ist einfach Fan von dieser Mannschaft, Fan von diesem Verein geblieben. Und klar sagt jeder Spieler, ja, ich habe diesem Verein viel zu verdanken, aber wenn er das sagt, hat das irgendwie nochmal so ein anderes, ein ehrlicheres Gewicht. Und deswegen freut mich sehr, wie der junge Kerl sich entwickelt, jetzt auch mit der Nationalmannschaft vom Kosovo, wo er auch mehr und mehr zum zentralen Spieler wird. Und ich glaube...
Und vielleicht zum WM-Fahrer wird übrigens. Spielen ja noch genau, die Playoffs also, mit Franco Foda als Trainer. Also wer weiß, wenn der WM-Fahrer wird, dann wird es noch schwerer für Hoffenheim, den irgendwie zu halten. Aber
ich glaube, Max, es wird unmöglich. Ja, Uli?
Ja, Fisnik Aslani, der Aufsteiger des Jahres, muss man auch wählen, diese Kategorie. Ja, oben die Topstars, dann der Aufsteiger des Jahres. Und im Übrigen, lieber Max, ich habe gedacht, es ist mir quasi Kraft Alters vorbehalten, Geschichten zweimal zu erzählen, weil man sich nicht mehr erinnern kann. Kann natürlich schon mal passieren. Ja. Aber es ist wie beim letzten, vorletzten oder wann immer das war, ist sie auch heute eine wunderbare, schöne Geschichte, die den Mann auch gut porträtiert. Und ich finde es ganz toll, dass ich mich jetzt nicht mehr schämen muss, Geschichten zweimal zu erzählen. Ja, Jungs,
alles gut.
Ihr könnt mir aber immer auf mich aufmerksam machen.
Nee, Uli, ich höre mir auch wirklich Geschichten
gerne zu.
Von dir
ich weiß.
Ja, zwei oder dreimal an. Die Geschichten sind immer gut. Also gerade die mit George Best, die müssen wir irgendwann 2026 nochmal auspacken.
Wenn ich meine Geschichte des Jahres krönen müsste, wäre es die von George Best und Uli. Das war mein Highlight im Podcast ja auf jeden Fall. So, deine Mannschaft
des Jahres. Irgendwann werde ich dich nochmal drauf ansprechen. Mannschaft des Jahres ist witzig, merke ich gerade. Ich habe jetzt den Spieler, den habe ich am Wochenende gesehen und die Mannschaft auch. Für mich ist es der VfB Stuttgart. Dieses Jahr Champions League gespielt, DFB-Pokalfinale gespielt und auch gewonnen. Jetzt sind sie in der Europa League weiterhin gut mit dabei, haben da auch, wenn ihr mich fragt, echt gute Chancen, da weiß nicht, ins Halbfinale, Finale zu kommen. In der Liga stehen sie gut da, sind Sechster, haben da auch noch Tuchfühlung auf die Top 4. Und was man bei allem nicht vergessen darf, sie haben Nick Woltemade verloren, der jetzt auf der Insel komplett aufdreht. Ein Spieler, den man, glaube ich, gar nicht 1:1 ersetzen kann, wenn du der
VfB
Stuttgart bist.
War wie Fisnik Aslani auch in Elversberg. War das ist die Elversberger Stürmerschmiede.
Völlig richtig, das ist ein gutes Pflaster. Das wissen auch inzwischen alle jungen Nachwuchsspieler. Wenn ich nach Elversberg gehe, da komme ich auf den Radar der großen Teams. Da kann ich mich zeigen.
Da müssen sie nur noch hinfinden. Da müssen sie nur noch hinfinden, ja, genau.
Stimmt. Das Gute ist, wenn sie da sind, gibt es auch nicht so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Da gibt es selten ein Eklat, glaube ich, nach 22 Uhr. Genau, den haben sie verloren und gleichzeitig halt diese Wahnsinnssumme von 80, 85, 90, 95, was es auch immer Millionen sind, dann eingenommen. Also ich glaube, die können nochmal richtig auf die Tube drücken. Im Winter werden sie das wahrscheinlich jetzt machen. Mit Arevalo, 7 Millionen Stürmer aus der zweiten spanischen Liga. Das ist jetzt aber schon vorausblickend. Ich wollte ja eigentlich das Jahr der Stuttgarter abfeiern. Und du hast auch nach diesem müden 0:0, nenne ich es jetzt mal, am Wochenende gemerkt, dass die Zuschauer, die Fans, da ist keiner gegangen. Es gab noch eine Weihnachtsfeier, da sind alle geblieben. Und das hat einfach davon gezeugt, dass sie, glaube ich, auch nochmal die Dankbarkeit gegenüber dieser tollen Erfolge, die man da zusammen feiern durfte, loswerden wollten. Und das war nicht immer so, ist gar nicht so lange her, glaube ich, da war das Verhältnis Stuttgarter Mannschaft oder Verein und Fans sehr, sehr zerrüttet. Das Gefühl hat man jetzt gar nicht mehr. Also die Schwaben sind sehr verliebt in den VfB des vergangenen Jahres.
Und sie müssen auch noch in Sebastian Hoeneß verliebt sein, weil das, was der macht, immer die Besten weg und trotzdem geht's irgendwie immer so weiter, dass sie oben mitspielen, dass du immer das Gefühl hast, die gehören oben mit dazu. Auch wenn die Champions League Teilnahme jetzt nicht garantiert ist, es ist Wahnsinn, was der Mann macht, ohne groß zu murren. Also ihr könnt mir vorstellen, also bei der Woltemade-Nummer, da hat er gemurrt, aber hat natürlich auch das Konto im Blick gehabt und hat gesagt, okay, da gibt's kein Vertun, musst du machen. Und und dann ohne da direkten Ersatz zu haben, so zu funktionieren, grandios. Ja, wo ist der Applaus? Einspielen bitte. Bravo.
Ja, Timo.
Ja, das mache ich.
Musst du ran an Schnitt.
Da gibt's Applaus. Da gibt's Applaus.
Applausmaschine.
Die Glaskugel.
Zwei Fragen. Was wünscht ihr euch für das neue Jahr? Und was werdet ihr machen, was ihr bislang ein bisschen vernachlässigt habt.
Och, das, so. Das sind ja philosophische, das sind ja philosophische Fragen. Ich werde ein Buch lesen, will ich schon seit 4 Jahren. Nee, Jungs, alles gut. Nein, ja, wir müssen
Papier ist geduldig.
Ja, du meinst, wenn es gelesen wird, okay, verstehe. Ja. Nein, also, ich will einfach mal schauen, dass ich selber wieder ein bisschen mehr Sport mache, dass mein Golfschwung sich besser justiert und dass wir noch viel Spaß zusammen haben und dass wir unseren Podcast nochmal verbessern, nochmal einen Schliff geben, ein bisschen so es fehlt nicht der Aslani, Team steht gut, ja, vielleicht müssen wir mal schauen, ob Sebastian Hoeneß mal zuhört und uns noch die finalen Tipps gibt oder wir alle den Sebastian Hoeneß machen und dass unsere Followerzahl steigen möge und sie uns loben mögen und wir weiter fokussiert bleiben, verstehst? Ja, müsst ihr nicht erschrecken, so ist es. Ja, es sind Aufgaben, die ich euch zumute.
Klarer Auftrag, Timo, an uns, fokussiert bleiben.
Ja, genau. Ja, ja. Keine Adeyemi-Nummern, bitte. Kein Adeyemi, bitte.
Ich musste direkt dran denken, Max, was ich mir vorgenommen habe, jetzt im sportlichen Kontext, ist mehr in die Serie A einzutauchen. England habe ich viel, Deutschland viel, La Liga viel, aber in der Serie A, das vielleicht auch für alle, die mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken wollen, es sieht aktuell so aus, als würde es der spannendste Meisterschaftskampf werden, weil da echt 4, 5 Teams mit dabei sind und ja, bisschen mehr Serie A schauen ist mein Neujahrsvorsatz. Auch nicht schlecht.
Ja, und Serie A muss ich natürlich sagen, Robin Gosens und die Fiorentina, die müssen es irgendwie schaffen. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Gute Mannschaft, Robin Gosens, ein so feiner Kerl. Also irgendwie, da schaue ich irgendwie jedes Mal am Wochenende nach, wie haben sie gespielt und dann denke ich mir wieder, boah, der Wahnsinn.
Jetzt, wo ihr es sagt, habe ich gerade hier die Tabelle aufgemacht. Die sind Letzter mit 9 Punkten.
Ja, die haben jetzt am vergangenen Wochenende zum Glück gewonnen, sehr deutlich gewonnen mit 5-1, aber die waren mal so richtig am Abgrund. Robin Gosens auch jetzt lange verletzt raus gewesen, muss gucken, wie es da weitergeht. Florenz, die hatten eigentlich ganz andere Pläne, die wollten auch mit oben mit dabei sein. Die machen so ein bisschen das Union Berlin aus der Champions League-Saison, aber das kennt Robin Gosens ja auch, damals hat es ja auch geklappt. Ja.
Jetzt habe ich noch was gelernt hier zum Jahresabschluss. Serie A, weiß ich nicht, ob ich mir das vornehme. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mehr Amateurfußball vor Ort zu gucken. Wieso? Alleine, um ein paar schneidige Sprüche aufzuschnappen.
Dann lass ein Video über deine Fußballkünste machen, dann siehst du Amateurfußball. Mach mal einen Ball hochhalten.
Jetzt hast du hinten raus nochmal bewiesen, dass dieser Podcast-Titel völlig zurecht getroffen wurde und festgelegt wurde. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Euch alles Gute für das nächste Jahr. Schöne Weihnachtsfeiertage und Timo, wir sehen uns später noch.
Nachspielzeit. Oh ja, wir haben heute noch ein
Montagabend.
Wir sind live bei Sky.
Dann ist der Podcast ja schon hochgeladen, deswegen dürfen wir Werbung dafür machen.
Ja.
Frohe Weihnachten, gutes neues Jahr und auch an alle, die hier zuhören, macht es gut, lasst euch was einfallen fürs neue Jahr und dranbleiben. Also, ciao und Servus.
Schwingt die Glocke, ciao, ciao. Wir sind zurück zum Bundesliga-Start.
Uli, eins will ich dir sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.